Die Schreibenden von Anja Görz.
Die Schreibenden heute zu Gast in Niedersachsen im Örtchen Lilienthal, ganz in der Nähe von Bremen. Also eigentlich ist man noch fast in Bremen bei Johanna von Wild, die aber eigentlich auch Begerist ist. Vielen Dank für die Einladung.
Aber gerne.
Das mit der Johanna klären wir gleich. Wir bleiben noch mal kurz bei Biggie und starten mit einem kurzen Lebenslauf. 1964 in Reutlingen geboren, Abitur, dann Ausbildung an der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie im Allgäu, dann Arbeit in der medizinischen Labordiagnostik und Forschung. Da sollte man gleich davon ausgehen, da kommt dann irgendwann ein Kriminalroman wegen Labordiagnostik. Ist ja auch so gekommen. Dann Zusatzausbildung zur Pferdephysiotherapeutin. Außerdem Co-Autorin wissenschaftlicher Publikationen. Begerist hat in Baden-Württemberg, in Melbourne in Australien gelebt und ist seit 2005 in Niedersachsen zu Hause. 2012 kam dann das, was zur Labordiagnostik passt, nämlich der erste Krimi, gemeinsam mit Liliane Skalecki. 6 weitere folgten und gerade ist ihr erster historischer Roman erschienen, Die Erleuchtung der Welt, unter dem Pseudonym Johanna von Wild. Warum konnte denn der nicht unter Begerist erscheinen?
Der konnte deshalb nicht unter Begerist erscheinen, weil mit Begerist sind ja die Krimis verknüpft, gemeinsam mit Lilian. Und also jetzt mal ganz im Ernst, Begerist und ein Titel wie Die Erleuchtung der Welt, das passt nicht so wirklich zusammen. Und da dachte ich, okay, du brauchst ein Pseudonym. Und dann fiel mir ein, dass meine Mutter mir, das ist schon sehr lange her, mal erzählt hat, das hat mich tief beeindruckt, so als Mädchen mit 10 Jahren oder irgendwie so, dass in ihrem Stammbaum, also sehr, sehr lange zurück, es von Wild gab. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ja super, das passt ja, wie ich es eigentlich haben will. Und Johanna, ja, fand ich einfach schön dazu und so ist es eben Johanna von Wild geworden.
Ist ja dann eigentlich auch ein Familienname.
Ja, im Grunde schon. Keine Ahnung, alte Raubritter oder so.
Im Nachwort schreibst du ja, dass das ein ganz lang gehegter Wunsch von dir war, was Historisches zu schreiben. Wo kommt denn dieser Wunsch her? Hast du das selber immer gern gelesen?
Ja, ich lese es unheimlich gerne und weil man also komplett in eine andere Zeit eintauchen kann. Und man lernt auch so viel. Also wenn ich so zurückdenke an den Geschichtsunterricht, den fand ich damals grauenvoll.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, ob du da dann besonders gut warst vielleicht.
Nee, gar nicht, weil das war so stumpf. Man hat irgendwie, ich kann mich erinnern oder ich glaube mich zu erinnern, sage ich mal, dass man einfach nur Zahlen, Jahreszahlen auswendig lernte und irgendwelche Namen. Und aber diese großen Zusammenhänge wurden überhaupt nicht gelehrt.
Nun ist historischer Roman ja nicht rein historisch, sondern man kann immer eine Geschichte dazu erfinden. War das dann jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast oder schwieriger oder einfacher?
Also es war schwierig, aber ich sag mal nicht ganz so schwer, wie ich zuerst dachte.
Schwierig, also, weil du selber an dich so hohe Ansprüche hattest durch das, was du gelesen hast.
Genau, also ich... Wenn, dann, ich bin so ein hundertprozentiges Menschlein. Ich kann mit halben Sachen kann ich ganz schlecht umgehen. Und den Anspruch habe ich. Und ich wollte natürlich schon auch echte historische Persönlichkeiten mit ins Spiel bringen. Deswegen eben Mechthild von der Pfalz. Und dann fängt man an zu stöbern und zu lesen und gräbt immer tiefer. Und teilweise dachte ich, meine Güte, wieso heißen die denn alle Ludwig? Weil also es ist wirklich fatal, weil in allen Familienzweigen dieser Name auftaucht. Aber irgendwann kommt man dann klar und denkt, ach ja, klar, logisch, der ist das.
Und aber so. Mit den Namen, um mal ganz kurz dazu bleiben, da gibt es natürlich keine Kevins und keine Lenas, sondern Wigbert zum Beispiel. Musstest du da Namen auch erfinden, suchen? Gibt es Tabellen, wo du das nachgeschlagen hast?
Ich habe mal... Klar gibt's Seiten, aber es hat mir irgendwie nichts gefallen. Und ich glaube, Wigbert habe ich tatsächlich selber erfunden, weil irgendwo war das so eine Mischung aus Ludwig und keine Ahnung was. Und dachte ich, es mal jetzt so.
Du hast gerade schon kurz erwähnt, die Mechthild von der Pfalz, die ist dir dann irgendwann begegnet. Wo ist dir die denn begegnet? Also wie bist du überhaupt auf diese Figur gekommen?
Ich bin auf diese Figur gekommen, als ich wollte was Historisches machen, klar, wie besprochen schon. Und wollte das quasi in Deutschland spielen lassen und wenn möglich irgendwo, sag ich mal, aus dieser Ecke, wo ich herkomme. Und mir fiel ein Buch in die Hände bei uns, liegt da drüben im Regal, Frauen im Hause Württemberg. Und da habe ich drin rumgestöbert und blieb bei Mechthild hängen und fand diese Frau so faszinierend, weil die schon so weit war in ihrem Denken und Handeln und hat ihre Kinder mit... so gut verteidigt gegen diese, sie ist ja zweimal zur Witwe geworden und dann standen natürlich die Männer parat und wollten die Vormundschaft, was ja wieder bedeutete, sie hätten das ihrem Besitztum zufügen können. Und da hat sie alles getan, dass das nicht passiert. Das hat sie auch sehr gut hingekriegt. Die ist als schwerreiche Frau gestorben. Aber sie hat in ihrem Testament also wirklich bis zur letzten Wäscherin jeden bedacht. Also ist auch sehr freigebig.
Dann. Und sie war eine, die sehr viel getan hat für Bildung.
Genau.
Hat sich sehr eingesetzt für die Entwicklung des Bildungs- und Hochschulwesens. Also es gibt, ich glaube, ihr Uronkel hat die Universität Heidelberg mitgegründet. Also es gibt viele Verbindungen in viele verschiedenen Richtungen. Du hast es gerade schon angedeutet, wenn man dann anfängt zu recherchieren über so eine Person, kriegt man wahnsinnig viel Information. Wann hat sich dann bei dir die Geschichte drumherum kristallisiert?
Das ist eine ganz schwere Frage.
Das sollte ja keine Biografie werden.
Nein, das kann ich ja auch gar nicht schreiben. Da müsste ich ja ein Historiker sein, was ich aber weitem nicht bin. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, naja, es ist so, also dieses, weil diese Mechthild ja auch so eine Frau war, die, zumindest habe ich das so empfunden bei all diesen Recherchen, dass die jetzt nicht so den Monsterwert legte auf Frau von und zu durchlaucht und eben sehr volksnah war. Das hat sie vor allem später in ihrem Witwensitz im Schloss Rottenburg gezeigt, dass sie eigentlich eine sehr volksnahe Frau war. Und da dachte ich, ja gut, dann muss man ihr irgendwas Armes, Kleines zur Seite stellen, am besten ein Mädchen. Und es fiel mir dann ein, dass ein Mädchen eine gute Idee ist, weil sie nur Brüder hatte. Und viele wünschen sich dann doch vielleicht eine Schwester, weil die Brüder natürlich dann eine andere Ausbildung kriegen und so weiter und so fort. Und so kam das dann und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben.
1425 fängt die Geschichte an. Das ist ja auch eine Zeit, man liest es dann manchmal, wo man auch ein anderes Vokabular benutzt hat. Also du kannst so Sachen, wie man heute sagen würde, irgendwie ey, voll fett, kann man da natürlich nicht reinschreiben. Wie viel Korrektur ist da dann noch? Wie viel hast du gemerkt, ist dir tatsächlich beim Schreiben dann reingerutscht, was nicht passt?
Ich war eigentlich überrascht, dass es gar nicht so viel war. Also es waren so zum Beispiel, habe ich mal da geschrieben, da ärgert sich meine Protagonistin über ihre große Liebe, ich sag einfach mal, das ist ein Student und der sich quasi von seinem Vater aushalten lässt. Und sie fragt sich, warum er das nicht selber finanzieren kann. Natürlich habe ich dieses Wort finanzieren durch bezahlen dann ersetzt. Also es kommt so im Schreiben, aber wenn man drüber liest, denkt man, nee, das geht gar nicht. Und es gibt ja so viele schöne Wörter und wir haben so eine vielfältige Sprache, die Deutschen, das ist ja unwahrscheinlich. Also da kann man aus dem Vollen schöpfen eigentlich.
Da wir jetzt schon so viel drüber gehört haben, du hast schon was bereitgelegt. Liest du uns ein kleines Stück vor?
Ja, mache ich. Ich muss kurz vorausschicken, wo wir im Buch sind, damit es irgendwie Sinn macht. Und zwar Mechthild von der Pfalz hat den Grafen von Württemberg geheiratet. Und im Schloss Stuttgart wohnt auch der Schwager Ulrich mit seiner Frau Margarete. Mechthild ist zum dritten Mal schwanger. Das zweite Kind, ein Sohn, ist schwer krank, hat die Fallsucht, heutzutage Epilepsie. Und auf Schloss Stuttgart herrscht immer ganz miese Stimmung. Wenige Tage später kam es erneut zu einem heftigen Streit. Doch dieses Mal war es Margarete vollkommen gleich, dass jeder ihre Bösartigkeit hören konnte, der sich in der Dürnitz aufhielt.
Das Schloss ist zu klein. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich, als Tochter eines Herzogs, brauche eine eigene Halle, um Empfänge geben zu können. Zu viele Menschen leben hier auf zu engem Raum. Nie hat man seine Ruhe. Kein Wunder, dass Mechthild ihr Kind verloren hat. Abgesehen davon ist sie auch viel zu dünn, um ein Ungeborenes zu ernähren. Und sie ist wie ein Mann jeden Tag in den Sattel gestiegen. Als ob es keine Kutschen gäbe. Naja, vermutlich kann sie froh sein, bestimmt wäre wieder solch ein kranker Wicht geboren worden.
Mechthild erstarrte, Ludwig und Ulrich hielten mitten in der Bewegung inne und rissen ungläubig die Münder auf. Keiner sagte etwas. Helena stand ganz langsam von ihrem Platz auf, ging zu Margarete, die sie hochnäsig musterte, griff nach deren Weinpokal und schüttete ihn der Gräfin mitten ins Gesicht. Sie warf den Pokal auf den Tisch, drehte sich um und verließ die Halle. Von den Tischen, wo die Dienstboten saßen, war leises Gekicher zu hören, einige wagten sogar, verhalten zu klatschen und gedämpftes Gerede setzte ein. Von Margaretes Haaren und Gesicht tropfte der Rotwein, ihr hellgrünes Brokatkleid zeigte einen riesigen Fleck. Als Ulrich ihr nicht zur Seite sprang, stand sie mit puterrotem Gesicht auf und verließ eiligen Schrittes die Dürnitz. In Mechthild breitete sich ein warmes Gefühl aus. Am liebsten hätte sie ihrer Schwägerin für diese Ungeheuerlichkeiten eine schallende Ohrfeige verpasst, doch sie war unfähig gewesen, sich zu rühren.
Wenn du jetzt erste Reaktionen bekommst, ist ja ein paar Tage jetzt draußen dein Buch, wie viele Freiheiten sind erlaubt? Also wie viele Menschen sagen dir irgendwie, das kann aber damals so nicht gewesen sein? Oder gibt es Dinge, die Leute bemängeln, die so Profis sind im Bereich historischer Romanlesen?
Also ganz ehrlich, ich habe bisher nur Gutes gehört. Es kam noch keiner, hat gesagt, nee, stimmt nicht. Dazu bin ich auch viel zu akribisch, glaube ich.
Ja, man hört immer, dass gerade Leser historischer Romane da wirklich keinen winzigen Fehler verzeihen.
Ja, zu Recht. Also was natürlich nicht passieren darf, ist, wenn die Leute dann, keine Ahnung, auf einmal einen Minirock anhaben, das jetzt mal überspitzt sozusagen, oder jeder Hans Franz ein Pferd hat. Das geht natürlich gar nicht, weil Pferde waren sehr, sehr teuer. Die Sprache, natürlich auch die Jahreszahlen und die Verwandtschaftsverhältnisse. Ich habe letztens, war ich auf einer Seite, auch wegen Mechthild von der Pfalz, wollte ich nochmal was nachschauen. Und die haben gesagt, ja, ihr Großvater hätte die Universität Heidelberg gegründet. Das stimmt einfach nicht. Das, sowas geht nicht. Und das kann jeder nachlesen. Also es ist so einfach, das herauszufinden.
Aber du hast zum Beispiel einen Mann mit Locken da drin, der eigentlich eine Tonsur tragen müsste.
Ja, das habe ich mir, die Freiheit habe ich mir gegönnt, weil das sieht einfach, naja, ist nicht so mein Geschmack.
Es ist ja nicht so ganz einfach, da immer für alles Quellen zu finden. Also zum Beispiel, wenn man sehen will, wie schnell jemand von A nach B gekommen wird. Da kann man nicht wie heute einfach mal in die Bahn-App gehen und Startort und Zielort eingeben und dann gucken, wie lange dauert das, wo muss man umsteigen, wo findest du diese Dinge?
Also es gibt so ganz schöne Seiten, die das mal so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt haben. Der Vorteil ist, ich reite selber, weiß, was man am Tag zurücklegen kann. Dann muss man vielleicht noch ein bisschen die Wege mit einberechnen, die natürlich anders waren, beschwerlicher. Dann gibt man da noch ein bisschen Zeit zu oder zieht Kilometer oder Meilen ab, wie auch immer. Und also so 60 Kilometer kann man schaffen, aber da ist es ja dann auch echt am Ende, weil, oder man tauscht natürlich, das gab es ja auch, dass man so
mietet. Aber es ist ja nicht nur das Reiten und die Pferde, es gibt ja so Dinge auch wie, was haben die Leute gefrühstückt, haben die Kaffee mit Milch getrunken, lauter so Dinge, die man ja nicht irgendwo nachlesen kann.
Nee, aber man hat ja, natürlich habe ich selber viel historische Romane gelesen, man lernt da draus und naja, was gab es denn früher? Die hatten natürlich klar ihr Getreide, logischerweise. Auch lustig gibt's auch, dass man drüber stolpert in manchen Büchern, die spielen in der ähnlichen Zeit wie Mainz, also 1430 zum Beispiel. Und dann stolpert man darüber, dass die Leute Kartoffeln essen. Nein, natürlich nicht. Die Kartoffel war noch gar nicht in Europa angekommen. Das ist natürlich echt ein heftiger Fehler. Es gab natürlich ja die einheimischen Kohlsorten, Möhren, Obst. Natürlich gab's Obst, aber natürlich auch nicht year-round. Logisch, wächst ja auch nur oder kann man ja nur ernten im Herbst und überwintern. Und vieles kann man sich auch so ein bisschen, ja, so von der eigenen Kindheit. Also meine Eltern, die haben einen Keller und da hat man die Äpfel eingelagert. Die wurden immer schrumpeliger über den Winter, dafür immer süßer. Und da gab es eben nicht alles. Heute greifen wir nach Mangos und weiß der Herr was allem und machen uns keine Gedanken. Und wir haben hier eigentlich genug. Aber
wenn wir beim Essen sind, wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass in deinem Buch die Erfindung der Brezel eine Rolle spielt.
Ja, da konnte ich echt nicht dran vorbei. Also es gibt diese Legende, dass der Herzog Eberhard, oder Graf Eberhard damals, Herzog wurde er später, dass er quasi die Brezel sozusagen erfunden hat, beziehungsweise der Bäcker. Aber es gibt auch andere Geschichten, die sagen, nee, das war jemand anders. Aber ich fand sie einfach zu schön, um sie weglassen zu können. Also
so begeistert, wie du bist, klingt es so, als ob du jetzt auf den Geschmack gekommen bist und bei den historischen Stoffen bleibst. Oder ist eine Krimi-Idee im Kopf?
Nein, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Und schreib schon was Neues.
Trotzdem reden wir noch mal kurz über die Krimis, denn damit hast du ja angefangen. Und das klingt auch logisch, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn man liest, medizinische Labordiagnostik, das hört sich gleich nach DNA-Probe an und nach Spurensicherung. War das sowas, was du da gemacht hast?
Also molekularbiologisch, klar, habe ich gearbeitet. Spurensicherung, nein. Also die Spurensicherung läuft ja bei der Polizei. Und ich habe in einem medizinischen Privatlabor gearbeitet und habe alles untersucht an Körperflüssigkeiten, die man sich vorstellen kann, auf Viren, Bakterien und solche Geschichten. Also das war so mein Steckenpferd. Und ich bin der Medizin auch nach wie vor treu geblieben. Das ist, merkt man auch im Buch. Kann auch nicht aus meiner Haut, sage ich mal. Ja, und mein, natürlich ist es von Vorteil, wenn man dann schon ein bisschen vorbelastet ist, wenn man dann natürlich einsteigt und sagt, ja, okay, rechtsmedizinisch gibt's die und diese Untersuchungsmöglichkeiten und natürlich kann man sich auch weiter kundig machen und wir waren auch in der Rechtsmedizin und haben uns da umgeschaut und uns beraten lassen.
Und du hast dann erstmal wissenschaftlich geschrieben. Wann kam der Moment, in dem du gedacht hast, jetzt wird's ein Buch? Hat das mit Lilian zu tun gehabt oder
ja,
eigener Gedanke?
Also wissenschaftlich geschrieben, das muss man sich jetzt so vorstellen. Ich bin ja von Haus aus technische Assistentin, bin ja jetzt, habe ja nicht studiert. Und man arbeitet quasi in einem großen Team mit Professoren und Doktoranden und was weiß ich was zusammen und daraus entsteht ein großes Ganzes und man wird, man macht da quasi die, sag ich mal, die Hauptarbeit, diese ganzen Tests und so weiter und schreiben diese wissenschaftlichen Publikationen, das schreibt natürlich dann ein promovierter Mensch, ne? Das geht ja gar nicht anders. So, und diese Schreiberei, also im Grunde, ja, seit ich Kind bin. Also ich konnte schon lesen, bevor ich in die Schule kam und habe mir mit 7 die ersten eigenen Geschichten ausgedacht, habe da auch eine mit der Schreibmaschine schon getippt, die wurde auch sogar veröffentlicht in irgendeinem kleinen Blättchen. Ja, und ich wollte immer schreiben. Die Zeit hat's nie zugelassen und ja, und dann wollte es der Zufall, dass Lilian und ich uns trafen und haben dann festgestellt, dass außer dem gemeinsamen Hobby noch viel mehr Gemeinsamkeiten sind, wir haben einen ähnlichen Humor und eben auch diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben. Und zwar einfach, ja, als ein Roman und nicht irgendwas Dokumentarisches. Und so entstand dann schlussendlich die Idee zu Schwanensterben, dem ersten Krimi.
Dem ersten Krimi mit Herrn Hölzle.
Genau.
Der dann noch mehrfache Auftritte hatte. Das ist das, was gerne als Regionalkrimi beschrieben wird. Wie hat es denn den Bremern eigentlich gefallen, dass ihr dann Leichen im Bürgerpark versteckt habt und am Dom Babys ausgesetzt habt? Gab es da mal Reaktionen?
Also die Reaktionen, die wir bekamen, waren durchweg positiv. Wir kriegen auch immer noch Anfragen, Leute, wann gibt's den nächsten? Da müssen wir leider im Moment sagen, wir haben keine Ahnung, weil wir jetzt unsere eigenen Projekte verfolgen. Und parallel noch dazu, gemeinsam ein Projekt zu bearbeiten, das sehen wir beide nicht, da leidet alles drunter.
Aber der Hölzle hat ja auch mal einen Fall im Harz gelöst. War das für euch eine Phase, um mal aus Bremen rauszukommen?
Ja, weil uns ging so ein bisschen die Orte aus. Ich meine, Bremen ist ja relativ überschaubar von den Grenzen und ich meine, es hat ja jetzt keinen tiefen, finsteren Wald oder keine Ahnung, also gut, wir hätten natürlich noch einen in der Weser versenken können, aber wir wollten einfach mal raus und der Harz bot sich an, weil das so ein tolles Naherholungsgebiet ist eigentlich.
Es gibt immer wieder die Frage, wenn man mit Leuten spricht, die zusammen Sachen schreiben, wie macht ihr das? Also wechselt ihr euch ab, sitzt ihr zusammen und entwickelt Ideen, schreibt ihr kapitelweise, wie habt ihr das gemacht?
Also natürlich setzen wir uns zusammen und stricken ein Skelett, ein grobes, wen brauchen wir, welche Figuren, wer soll es sein, das ändert sich dann zwischendurch dann auch wieder. Vom ersten Mörder wird es auf einmal, keine Ahnung, nur so eine Nebenfigur. Egal. Und dann teilen wir auf und sagen ganz klar, also zum Beispiel, also die Hölzle und seine Privatgeschichten, das war immer so mein Ding. Und Lilian hat dann eben die anderen Handlungen geschrieben. Wir haben ja, geben unseren Opfern immer Gesichter. Also die werden noch im Rückblick immer, sind die noch lebendig und man weiß, warum das vielleicht so weit gekommen ist, dass der oder diejenige zum Opfer wurde. Wir wollen die nicht so gesichtslos machen. Und das hat immer Lilian übernommen.
Und gab es Punkte, an denen ihr euch total uneinig wart und dann Dinge komplett geändert habt? Oder war das nach einer gewissen Zeit, die ihr zusammengearbeitet habt, auch vieles, was sich so ganz selbstverständlich ergeben hat?
Nee, uneinig nicht. Also wir hatten bei Schwanensterben, war das erste Projekt, da haben wir gesagt, ja, also eigentlich ist es ja schon ganz gut, aber den wir als Mörder auserkoren hatten, haben gesagt, nee, das ist dann doch zu einfach, wir brauchen noch einen Dreh. Also da waren wir uns einig und der kam dann auch, der Dreh, und das haben wir natürlich dann im Grunde doch wie einen roten Faden durchgezogen. Also wer wirklich gut aufpasst, der findet es auch heraus, aber es schaffen die wenigsten. Und ja, also gestritten hat man nie, das geht auch gar nicht. Also man muss kritikfähig sein und sonst kann man so ein Projekt gar nicht starten. Aber was eigentlich viel häufiger war, wir haben uns teilweise wirklich krank gelacht, weil uns immer abgedrehtere Sachen irgendwie gekommen sind, die wir dann natürlich wieder verworfen hat. Aber wir hatten wirklich viel Spaß.
Jetzt haben wir über historische Sachen gesprochen, die du selber sehr liebst. Wir haben über Krimis gesprochen. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne wissen, welches deine drei Empfehlungen sind, weil das gehört auch zu diesem Podcast.
Ja, die drei Empfehlungen sind was ganz anderes, nämlich... Also, zum einen Der Schwarm von Herrn Schätzing, dann NSA, ganz aktuell von Andreas Ischbach, tolles Buch, und Helix von Mark Ellsberg.
Also du liest auch alles, nicht nur die historischen, die du selber sehr gern hast, sondern quer durch, was dir so vor die Augen kommt.
Ja, was mich halt so von der Thematik interessiert oder auch von der Sprache. Also ich... Schätzing finde ich unglaublich sprachlich, finde ich ganz toll, lese gerade das ganz Neue. Der Herr Eschbach hat sehr schöne abgedrehte Ideen, wie eben jetzt das NSA, das finde ich ganz toll. Und ja gut, dann natürlich auch so Sachen, wie man sich tatsächlich vorstellen kann. Wir sind so weit entwickelt mit Technik und in künstlicher Intelligenz und was weiß ich was alles, dass es immer gruseliger wird, wie durchschaubar oder durchsichtig wir werden. Und natürlich gibt es jetzt seit letztem Jahr das neue Datenschutzgesetz. Alles ist unterwegs in sozialen Medien. Wir sind so durchsichtig. Wo man dazu noch den großen Datenschutz manchmal braucht, ist mir so ein bisschen unschlüssig. Natürlich ist es richtig, Daten zu schützen, gar keine Frage. Aber im Grunde weiß doch jeder, da gehst du mal zu Rewe einkaufen, was zahlst mit der Karte und am nächsten, du weißt genau, du wirst dann mit der Werbung bombardiert von allen möglichen, du bestellst irgendwas, kriegst auf einmal Kataloge von Firmen, die hast du in deinem Leben noch nicht gehört. Da habe ich mittlerweile angefangen, dass ich mich verweigere und schreibe die alle an, sage, löschen Sie meine Daten, will von Ihnen keinen Kram mehr haben. Funktioniert, dauert ein bisschen, aber läuft.
Wenn du selber schreibst, kannst du dann ähnliche Sachen lesen oder musst du dann was ganz anderes lesen? Also als du jetzt historisch geschrieben hast zum Beispiel, hast du da lieber Krimis und Wissenschaftskrimis gelesen und Wissenschaftsromane, weil dich Historisches ablenken würde?
Nee, ich habe bewusst historische Sachen gelesen, weil ich in dieser Zeit bleiben wollte. Also nicht gerade jetzt im Spätmittelalter, also ich habe dann auch Sachen gelesen, die spielen früher, aber ich wollte da irgendwo
in dieser Stimmung
bleiben, genau.
Und wenn du schreibst, habe ich mal gelesen, brauchst du absolute Ruhe. Mhm. Wie kannst du uns beschreiben, wie das dann aussieht? Also Türen zu, abschließen, Rollo runter oder?
Nee, also absolute Ruhe heißt es, dödelt keine Musik, es läuft kein Fernseher, das Handy ist auf stumm geschaltet. Mein Mann ist nicht zu Hause. Ja, aber ansonsten, ich sitze eigentlich hier oder drüben.
Hier, müssen wir kurz beschreiben, ist sozusagen die Empfangshalle des Hauses.
Ja, genau.
Also eine Wohnküche, kann man sagen.
Genau, es ist angenehm, hat ein gutes Licht und ja, manchmal setze ich mich auch ins Büro oder ich schreibe auch auf der Terrasse und kann sogar, wir haben angrenzend einen Kindergarten und wenn die Kinder draußen spielen, das schaffe ich sogar, dass ich da schreiben kann, wenn sie es nicht allzu bunt treiben und kann das ausschalten. Weil wenn so schönes Wetter ist, dann mag man auch nicht in der Stube sitzen. Aber ich möchte niemanden, der mich ablenkt. Also was weiß ich, der hier klingelt und sagt, hast Zeit auf den Kaffee oder das Telefon bimmelt oder WhatsApp, Ding-Dong, geht gar nicht. Da will ich meine Ruhe. Ich muss ganz zu mir kommen und dann steige ich da auch ein.
Erlebst du das, dass du so einen Schreibrausch richtig hast? Also dass du anfängst und dann auf die Uhr guckst und denkst, huch, 2 Stunden rum?
Ja, es ist so. Also ich schreibe nicht jeden Tag, die Zeit habe ich auch gar nicht und manchmal auch einfach nicht die Muße. Und ja, und wenn man dann mal dran sitzt, dann läuft es quasi vom Gehirn über die Finger in die Tastatur und man hört nicht mehr auf und muss sich wirklich zwingen aufzuhören, weil man hat auch ein paar andere Verpflichtungen am Tag. Und aber das beflügelt einen so richtig. Also ich sitze jetzt nicht da und denke und schreibe einen Satz und denke, ja und jetzt? Nee, also das geht nicht. Also wenn ich mal denke, jetzt schreibe ich, dann passiert auch was. Kann sein, ich verzettel mich dann und lese wieder 1000 Sachen nach. Dann ist wenig geschrieben, aber ich habe wieder viel Informationen in mich reingepresst. Und ja, aber so diese vollkommenen Block, dass man keine 3 Sätze zustande bringt, das habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Also
aber es ist dann schon so, dass du beim Schreiben auch noch weiter recherchierst.
Mhm, genau.
Also es ist nicht so, dass du das Gerüst so weit hast, dass du nur noch durchschreibst, sondern dass du während die Geschichte sich dann entwickelt auch immer noch mal Sachen klären musst.
Ja, klar. Also ständig. Ich bin dann ständig unterwegs und lese irgendwas nach und muss man auch. Weil das Ding ist ja, ich habe natürlich so eine grobe Vorstellung, was ich machen will und wo ich hin will. Aber das Lustige ist ja, dass diese Personen irgendwann ein Eigenleben entwickeln und dann was ganz anderes machen. Und dann muss man denen vielleicht auch wieder ein anderes Gesicht geben. Und ja, also man ist ständig irgendwo unterwegs und recherchiert dann.
Man hört immer noch, wo du herkommst. Baden-Württemberg ist immer noch bei uns, wenn du sprichst. Du hast aber auch in Melbourne gelebt zum Beispiel. Also wäre Australien auch mal ein Spielort für deine Geschichten?
Theoretisch ja. Also ich könnte Melbourne, gut, es ist natürlich, ich bin jetzt schon so lange wieder da, auch mega gewachsen, aber wir sind immer mal wieder dort. Könnte man machen, nur ist natürlich dort gut. Nö, stimmt eigentlich. Also für so einen historischen Roman wird es auf jeden Fall reichen, weil die Landschaft kenne ich gut. Klar ist ein bisschen mehr gebaut worden als vor 300 Jahren oder irgendwie so, aber würde natürlich gehen. Die Frage ist, ja, immer, wo kriegt man es unter? Also ich bin jetzt mit meinem Verlag sehr, sehr zufrieden. Das ist wunderbar. Die würden jetzt aber im Moment zumindest noch nicht, verlegen die keine Bücher, die jetzt also wirklich außerhalb Europas spielen. Also müsste ich mir dann einen neuen suchen. Könnte man natürlich tun, ist aber aufwendig. Und solange das jetzt hier so gut geht, klar, anfangen kann man und mal was anderes machen in der Richtung, dass es im ganz anderen Land spielt. Sind ja auch beliebt, die Australien- oder Neuseeland-Romane. Aber eigentlich mache ich das, wo mich jetzt gerade selbst reizt. Das ist einfach so. Und jetzt bin ich gerade bei Herzog Ulrich angelangt und jetzt ist es erstmal der.
Das wird der nächste.
Ja, genau.
Der ist wer?
Herzog Ulrich ist ein Neffe von Graf Eberhard, der die Universität Tübingen gegründet hat und war Herzog und Henker von Württemberg, nannte man ihn. Also der hat auch seinen besten Freund umgebracht, hinterrücks erschossen oder erstochen. Nee, erschossen, glaube ich, mit der Armbrust. Weiß ich jetzt gerade auch nicht genau.
Wird noch recherchiert.
Und schlussendlich, der wurde auch seines Landes verwiesen, musste Württemberg verlassen, hat lange im Exil gelebt und kam dann wieder und hat sich sein Land zurückgeholt, weil das war gerade die Zeit der Reformation und das hat er dann mit vorangetrieben. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt gerade so mit der Kirche wirklich viel am Hut hat. Ich glaube, der hat einfach seine Chance gesehen, dass er sich so sein Land wieder unter den Nagel reißen kann. Das ist so meine Idee dazu. Ja, und da bin ich gerade dran.
Wenn du so eine Figur dann hast und die Idee sozusagen, wo sich das abspielt und was an dieser Person wichtig und entscheidend war, also was das für ein Typ Mensch war, von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, hast du einen Zeitrahmen? Also weißt du, wie lange das dauern wird?
Also im Schnitt auch von den Krimis her und jetzt mit die Erleuchtung der Welt würde ich sagen, ein Dreivierteljahr etwa, bis ich dann so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt gebe ich es den Probelesern. Und dann schlussendlich dann auch an den Verlag.
Probeleser ist ja auch was, was nicht jeder macht. Deine Probeleser kommen aus was für einem Umfeld? Was sind das für Leute?
Es sind Leute ganz unterschiedlicher Art. Also sie kommen aus der, also sie sind zum Teil haben sie studiert, zum Teil arbeiten sie im ganz normalen Job. Oder ja, also ich habe es, sag ich mal, breit gefächert und die auch ganz unterschiedliche Dinge ansonsten lesen. Und ja, so, dass ich irgendwo ein gutes Feedback kriege, ein breit gefächertes Feedback.
Und wie viel gibst du dann darauf? Weil man kann ja auch, gerade wenn du sagst, die lesen sonst auch ganz andere Sachen, kann natürlich einer kommen und sagen, also diese Mechthild, die interessiert mich überhaupt nicht, ich finde das total langweilig, was der so passiert. Das ist natürlich nicht passiert, aber es hätte ja sein können. Wäre dir das dann wichtig und würdest du über diese Figur dann nochmal grundsätzlich nachdenken?
Das kommt drauf an, wenn jetzt einer von fünf Probe lesen und sagt, du, ja, ganz nett, aber fange ich nichts mit an, würde ich sagen, ja, dann ist es so, Geschmäcker sind verschieden, Gott sei es gelobt. Wenn der Rest von den Probelesern mir ein gutes Feedback gibt und sagt, ja doch, also super geschrieben oder schön geschrieben oder gut recherchiert, freut mich das. Und natürlich nehme ich auch Sachen an, also deshalb lasse ich sie auch lesen. Also natürlich geht mir ja auch irgendwas flöten. Und wenn es nur sowas ist, dass es auf einer Seite ist es keine Ahnung, ein Schwein, das jemand über den Weg läuft und drei Zeilen später ist es ein Hund. Das geht natürlich nicht, das merkt man selber nicht mehr, man wird ja betriebsblind, wie man so schön sagt. Und die Probeleser sind angehalten, dass sie eben auf sowas achten oder auch mal, oder auch so Doppelwörter, ne, dass man die mal rausstreicht oder so Geschichten dann. Und wenn die durch sind, dann gehe ich auch nochmal, ich weiß nicht wie oft drüber. Und dann erst gebe ich es weg.
Wann ist für dich der Stoff fertig und abgeschlossen für dich? Wann kannst du dich trennen?
Ich kann mich trennen in dem Moment, wo ich den Ende drunter setze. dann ist es das. Und dann fängt die eigentliche Arbeit ja an, ne? Weil du musst es lesen und du liest es nicht, weil, also ich lese natürlich zwischendurch meine Sachen auch immer wieder, logisch, muss ja wissen, wo ich stehe, stell wieder einen Satz um, aber das ist dann wirklich so, wo fehlt ein Komma, wo ist ein Buchstabe zu wenig, das ist echt Arbeit und anstrengend, aber es muss ja sein.
Und dann fallen dir auch immer noch Sachen auf bis zum Schluss.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja beruhigend, dass es nicht so perfekt ist, dass es dann, wenn du es abgibst, alles so ist, dass
nein,
du einfach einmal drüber huscht.
Nein.
Das ist alles super. Mhm. Und weil du vorhin gesagt hast, jetzt bleibt erstmal keine Zeit mehr für Regionalkrimis, für Lilian Co-Krimis sozusagen. Ist das ganz ausgeschlossen, dass da nochmal wieder einer kommt oder ist das durchaus im Rahmen des Möglichen?
Also möglich ist alles, sage ich, aber ich würde mal sagen, in der nächsten Zeit überhaupt gar nicht. Weil sie ihre eigenen Sachen ja auch macht, schreibt jetzt an ihrem dritten Kriminalroman. Ich schreibe jetzt an der Herzog-Ulrich-Geschichte. Und ich denke, sie hat bestimmt schon irgendwo wieder was im Hinterköpfchen, wie die Vier weitergehen soll. Und ich denke auch, dass ich danach mal gucken, was ich bleibe wahrscheinlich in Württemberg. Vielleicht gehe ich auch Richtung Nürnberg, da wohnt meine Schwester. Da gibt es bestimmt auch sehr interessante Sachen, die damals geschehen sind. Im Mittel- oder Spätmittelalter. Ja,
mal. Oder zurück nach Bremen und Niedersachsen.
Ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin halt auch so ein, wie soll ich sagen, ich liebe Schlösser und Könige und Herzöge, auch wenn die vielleicht manchmal nicht so gut drauf waren oder nicht so nett. Aber und das gibt's halt hier dann nicht so wirklich.
Das stimmt. Deshalb haben wir ja jetzt erstmal Die Erleuchtung der Welt von Johanna von Wild gerade erschienen oder auch Begierist. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Aber gerne.
Die Schreibenden von Anja Görz.